Also ich glaube, es gibt keinen Ort, der so viele Helfer hat und so, ja, einfach so engagiert ist.
Ich nehme mir eigentlich schon, seitdem ich Kitzbühel fahre, vor, dass ich irgendwie ein Selfie mit dem Arnold schaffe. Und dieses Jahr war ich so nah dran wie noch nie. Dann haben wir nach FIS-Rennen gesucht, die irgendwie Sinn machen, eingebaut zu werden in die Planung. Aber es waren einfach keine. Es lag einfach kein Schnee, es ging nicht. Und dann habe ich auch gesagt, ja gut, weißt du was? Scheiß drauf, wir probieren das jetzt.
Vielleicht habt ihr das mitbekommen, bei der JWM wurde jetzt in der alpinen Kombination ist einer in Super-G gefahren und der andere in den Slalom.
Nein, Coco. Nein,
also Coco. Ich muss sagen, ich fand es echt mal nice. Also irgendwie schon ein cooles Format.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Es ist wieder einmal ein Montagnachmittag, an dem wir aufzeichnen. Dieses Mal immerhin ein verschneiter Montagnachmittag, nachdem der Winter dann doch endlich auch mal Einzug gefunden hat. Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Corinna Horn und damit auch einen schönen Nachmittag in die Runde. Ich sehe so langsam müde Gesichter. Hallo Moritz.
Hallo.
Und hi Finzi.
Hallo.
Letzte Woche haben wir noch im Vorfeld der Aufnahme darüber diskutiert, ob der Weltcup in Klingenthal überhaupt stattfinden kann, schneebedingt. Jetzt sah es eigentlich doch ziemlich winterlich aus. Finzi, wie war's?
Ja, es war sehr winterlich, die Wetterbedingungen vor allem. Und ich hätte niemals gedacht, dass es überhaupt stattfinden kann, weil wir uns die Webcam eigentlich täglich angeschaut haben und da sah es wirklich gar nicht gut aus. Die Schanze war noch fast kein Schnee drauf und wir haben auch Bilder von vor Ort bekommen. Aber die Klingenthaler darf man nicht unterschätzen. Die sind nämlich, die haben richtig Bock. Also ich glaube, es gibt keinen Ort, der so viele Helfer hat und so, ja, einfach so engagiert ist, dass sie alles für so einen Kombinationsweltcup dafür tun, dass er stattfinden kann. Also es war unglaublich. Die Bedingungen waren eigentlich perfekt. Also es war, die Schanze war top hergerichtet und die Laufstrecke war im Endeffekt wie immer. Bisschen tiefer war es zum Laufen, weil es halt dann geschneit hat und der Schnee noch nicht ganz so fest war. Aber das spielt im Endeffekt keine Rolle, weil dafür kann man nichts. Also es war jetzt nicht anders wie die letzten Jahre. Aber es kam halt dann dazu, dass am Samstag eben extrem viel Wind war und das hat ein bisschen bisschen das Wochenende versaut.
Du führst uns direkt hin, Finzi. Du hast wahrscheinlich am Samstag hat dir schon wahrscheinlich der eine oder die andere zu einem Weltcupsieg gratuliert, fälschlicherweise.
Ja, genau. Ich habe ja schon hier im Podcast auch öfters erwähnt, dass ich nicht der größte Fan vom Massenstart bin.
Ach so.
Um es vorsichtig auszudrücken. Aber das hat mal wieder gezeigt, dass es dass ich da, glaube ich, nicht der Einzige bin, weil es wurde vermutlich, im Fernsehen wurde es natürlich kommuniziert, dass es jetzt nicht normales Springen vorher war und dass der entscheidende Lauf ist. Aber die meisten Zuschauer, die vielleicht einfach reinseppen, die sehen einfach ein Rennen, das läuft. Und der Sieger davon, der als erstes ins Ziel kommt, der gewinnt. Das ist ja der Sinn unserer Sportart, dass es so einfach ist, dass es Kämpfe auf der Loipe gibt, Mann gegen Mann. Und dass man da einfach ganz simpel, der als erstes ins Ziel kommt, gewinnt. Und das war ja dann so. Ich habe gewonnen, was richtig cool war für mich, was mich richtig gefreut hat. Und ich habe natürlich gewusst, dass es noch keine Entscheidung war. Und ich habe auch gewusst, dass es extrem schwer wird, dass ich die Platzierung behaupten kann dann im Springen. Aber ja, ich habe wirklich viele Nachrichten bekommen. Ich wurde sogar von Eurosport verlinkt, dass ich gewonnen habe. Auch einige andere Seiten haben mich erwähnt, dass ich zum Sieg gelaufen bin. Und ja, denen ist vermutlich genauso gegangen. Die haben einfach nur gesehen, der Lauf ist beendet. Ich habe gewonnen und dann wurde ich halt zitiert. Also mich hat es ja auch gefreut, dass ich das Rennen für mich entscheiden konnte. Und wegen mir hätten wir keinen Springen mehr machen müssen danach, aber
das dachte ich ja schon, ja.
Aber ja, es wurde mal wieder nicht ganz so gut kommuniziert und es war im Endeffekt ja auch nur eine Notlösung dafür, dass einfach viel zu viel Wind war.
Aber da steht, glaube ich, generell ein größerer Konflikt dann dahinter, weil wahrscheinlich das sportlich Fairste an diesem Samstag wäre gewesen, an dem Tag einfach keinen Wettkampf zu machen. Und dem gegenüber steht, das hat auch gerade euer Sportdirektor Horst Hüttl im Sportschau-Interview nochmal betont, es ist verdammt wichtig, dass jeder Wettkampf, der stattfinden kann, auch stattfindet. Kann man da überhaupt eine Balance finden, dass sowohl ihr keine Wettkampflöcher habt, aber trotzdem auch noch möglichst faire Wettkämpfe?
Ja, die Balance, die gibt's nicht. Also es war halt für uns Sportler wäre es natürlich, oder ja, es wäre fairer gewesen, wenn kein Wettkampf gewesen wäre. Aber man muss dann auch wieder die andere Partei sehen, die ganzen Helfer und Klingenthal, die da alles dafür geben, dass der Wettkampf überhaupt stattfinden kann. Und das kostet dann so viel Geld, wenn da ein Wettkampf komplett ausfällt. Deswegen war das schon die richtige Lösung, klar. Es war eine Notlösung, aber ja, im Endeffekt war das schon die richtige Entscheidung, das so zu machen. Zum Nachhinein waren wir halt alle ein bisschen sauer, weil wir am Freitag war die Schanze eigentlich schon fertig. Und da wären super Bedingungen gewesen, hätten wir einfach, wie unser normales Prozedere an so einem Weltcup-Wochenende halt ist, dass wir am Freitag offizielles Training haben und ein Provisional Competition Round, dass wir einfach einen Sprung in der Hinterhand haben, falls genau solche Bedingungen sind wie am Samstag, dass man den dann nehmen kann und eben den Wettkampf normal durchführen kann. Aber es wurde nicht gemacht, weil natürlich nicht gedacht wurde, oder es wurde gedacht im Vorfeld, dass man vielleicht den Freitag noch zur Präparation braucht. Aber es war dann eigentlich schon Freitag in der Früh klar, dass die Schanze fertig ist. Deswegen hat es mich ein bisschen genervt oder uns alle genervt, dass wir da nicht mehr gesprungen sind, weil der Wetterbericht halt schon Katastrophe war für Samstag. Dann hat man sich das alles sparen können. Aber ja, jetzt ist es so, wie es ist. Und es hat natürlich einigen die Chance verbaut. Da werden wir gleich noch drauf kommen, auf die Gesamtwertung von der German Trophy. Da hat dieser Massenstart natürlich dann gleich einen sehr großen Einfluss gehabt.
Aber es gibt ja auch Leute, die sich sehr gefreut haben. Vor allem einer, Johannes Lamperter, der mal eben innerhalb von wenigen Stunden gleich zwei Weltcupsiege feiern durfte.
Ja, genau. Generell für die Österreicher war es natürlich ein super Wettkampf. Und ich glaube, das Format liegt wahrscheinlich, ja klar, ja, Magnus Rieber liegt jedes Format, aber ich glaube, Johannes Lamperter liegt der Massenstart auch sehr, weil er halt ein sehr guter Läufer ist, aber dann oft nicht dafür belohnt wird für seine Laufleistung, weil er dann am Ende nicht so das super Finish. Deswegen wird er dann oft nicht belohnt für das, was er eigentlich auf der Loipe zeigt. Und wenn man dann andersrum das angeht und er dann fast keine Sekunden verliert im Laufen und dann seine Top-Sprünge macht, dann ist er natürlich da ein richtig heißer Kandidat.
Wir haben ja jetzt schon oft über dieses Format Massenstart gesprochen und dass wir, glaube ich, alle jetzt nicht wirklich Fans davon sind. Ich glaube, das ist auch klar geworden. Aber wir haben zum Massenstart auch eine Hörerfrage bekommen, und zwar von Florian. Und Finzi, die möchte ich jetzt gern gleich an dich weitergeben. Er hat nämlich gesagt, wie wäre es denn, wenn man einen Intervallstart macht, anstatt einen Massenstart vorm Springen? Also, wenn man weiß, das Springen findet nicht zuerst statt, sondern erst nach dem Lauf.
Also ein Einzelstart einfach.
Genau.
Ja, das ist natürlich möglich und das haben wir uns alle schon gedacht, aber es geht ja dann schon auch darum, das sollte ja auch ansehnlich sein. Und ich glaube, der Einzelstart im Langlauf ist jetzt im Fernsehen auch gar nicht beliebt. Und selbst im Biathlon der Einzelstart, Biathlon ist so beliebt, da ist es im Endeffekt egal, ob es jetzt ein Einzelstart ist. Das schauen sich trotzdem alle an. Aber vom Spannungsfaktor ist natürlich was ganz anderes wie jetzt ein Massenstart oder eine Staffel. Und wenn wir jetzt dann auch noch einen Einzelstart beim Laufen machen, dann nehmen wir uns da den Spannungsfaktor ja auch noch dazu. Es wäre wahrscheinlich von der sportlichen Wertigkeit wäre es deutlich besser wie jetzt ein Massenstart, weil dann doch das Laufen schon auch einen größeren Einfluss aufs Ergebnis nimmt. Aber wie gesagt, ich glaube, da vor allem einen Einzelstart machen, das könnte man gerne mal probieren, irgendwie so ein Prolog, kann man es auch nennen, vorher zu machen. Aber im Endeffekt bin ich da doch dann der Fan von dem, dass sich das, dass sich unser Wettkampf auf der Loipe dann entscheidet.
Weil ihr jetzt bei gerade schon meint, Vinzi, du bist kein Fan und auch wir sind keine so großen Fans vom Massenstart, um vielleicht auch das nochmal zu erläutern, vielleicht für alle, die nicht immer hier dabei sind. Das Problem mit dem Massenstart ist ja, dass die in der Regel die Abstände im Ziel so gering sind, dass es auf der Schanze eigentlich schwierig ist, auf gleichem Niveau zu bleiben, quasi, weil du andersrum, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle so eng zusammen springen oder viel unwahrscheinlicher, als dass bei einem Massenstart alle und innerhalb von sehr wenigen Sekunden gleichzeitig im Ziel ankommen. Das ist das Kernproblem, finde ich, oder?
Ja, genau. Und es gibt vielleicht Orte, an denen das funktionieren kann, zum Beispiel bei uns in Oberstdorf, auf der Loipe oder auf einer sehr schweren Strecke und dann zusätzlich noch vielleicht auf einer kleineren Schanze, würde das funktionieren. Wir haben so mal einen Massenstart in Lillehammer auf der schweren Runde gemacht und dann auf der 90er, da hat sich das Feld dann schon auseinanderzogen und dann war dann das Laufen schon ein größerer Einflussfaktor, aber da muss dann schon alles zusammenpassen und im Endeffekt geht es dann doch darum, dass wenn dann der Entscheidungswettkampf kommt, das Springen, dass es auch sehr spannend wird. Aber wenn dann ein sehr, sehr guter Läufer, der sich vielleicht auf der Schanze nicht ganz so gut dann präsentiert, wenn dann die ganzen guten Springer schon gesprungen sind und es kommt dann eben einer, der eher ein guter Läufer ist, dann sieht es natürlich nicht so gut aus. Und im Endeffekt wollen wir ja das Produkt Nordische Kombination gut verkaufen. Und wenn dann die letzten Springer nicht so gut mehr springen, oder wenn dann am Schluss die schlechteren Springer kommen, dann macht das für mich natürlich auch nicht so viel Sinn.
Ich sag, bringt den Hurricane Sprint zurück.
Ja, genau. Ja, man hat schon einiges ausprobiert, aber ich glaube, das habe ich auch schon oft gesagt, und wir sollten uns auf unsere Stärken konzentrieren und das ist einfach das Gundersen und wegen mir, also ich bin eigentlich auch ein Fan davon vom Teamsprint, der jetzt diese Saison auch fast gar nicht mehr gemacht wird. Wenn man es im Biathlon anschaut, das sieht man auch, das sind viele Staffeln, dann ist mal ein Mix-Team, ein Single-Mix, da sind einfach viele verschiedene Sachen, ohne jetzt irgendwelche ganz neuen Formate ins Leben zu rufen.
Wenn wir jetzt noch kurz beim Rennen am Samstag bleiben, und ich muss sagen, ich fand es echt richtig, richtig schade beim Anschauen. Ich dachte mir, boah geil, Jakob Lange macht den Antritt am Ende der dritten Runde und ich habe mich echt für ihn gefreut, reißt die Lücke zum restlichen Feld. Finzi, du konntest ja noch mitgehen. Und super cool, ihn irgendwie mal vorne zu sehen und dann läuft er ins Ziel, anstatt in die letzte Runde zu laufen. Finzi, hast du da irgendwie was rübergeschrien oder hat er es selber gemerkt?
Nein, ich habe nichts rübergeschrien, aber mich haben ein paar Leute schon gefragt, ob ich dann was rübergeschrien habe. Aber ich habe in der Situation einfach gar nicht daran gedacht. Im Nachhinein wäre es natürlich klüger gewesen, ihm gleich hinterher zu schreien, dass er noch nicht ins Ziel muss. Aber in dem Moment ging es bei mir dann im Kopf erstmal so, ja, bin ich jetzt wirklich in der vorletzten Runde oder schon in der letzten? Also ich war mir sicher, sonst wäre ich auch ins Ziel gelaufen. Aber in dem Moment überlegt man dann doch nochmal. Und dann bin ich eben durch den Durchlauf gelaufen und habe dann auch ein bisschen das Tempo reduziert und habe dann zurückgeschaut und da sind alle anderen auch durch den Durchlauf, dann habe ich erstmal tief durchgeatmet.
Glück gehabt.
Ja. Es kam dann halt auch noch dazu, dass das Wetter wirklich, es hat ja gestürmt und auf dieser Geraden, also ich weiß nicht, wie die Fernsehbilder waren, aber es sah sicher nicht so schnell aus, weil es auch wirklich nicht schnell war, weil der, wo ganz vorne war, das war wie so eine Windkante beim Rennradeln. Es war wirklich sehr, sehr ätzend.
Aber Fernsehbilder sieht immer sehr schön aus, wenn ihr da natürlich um dieses kleine Hüttendorf außenrum läuft.
Ja, das haben sie aber schon cool gemacht in Klingenthal. Da ist dann einfach eine richtig gute Stimmung, wenn man durchs Stadion läuft. Das ist schon eigentlich sonst auch nicht so, dass man wirklich durch einen Auslauf vom Sprungstadion läuft.
Lass uns vielleicht jetzt noch kurz darüber sprechen. Du warst ja ziemlich krank jetzt eine ganze Weile. Und klar, du hast am Samstag das Rennen überragend gewonnen. Aber irgendwie zwischenzeitlich, so gerade zu Beginn, hat man doch irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, so ganz fit wirkt er irgendwie noch nicht. Wie ging es dir jetzt dann doch letztendlich?
Also ich habe überhaupt nicht gewusst, wo ich stehe. Ich habe mich aber im Vorfeld nicht so fit gefühlt und war dann ja auch wirklich froh, dass erst eine Woche später der Weltcup stattgefunden hat. Und für mich war es ein super Wettkampf zum Reinkommen, weil klar, ich habe das dann gewonnen, aber ich habe mich sehr zurückgehalten und wie gesagt, mit dem Gegenwind, wenn man da dann hinten in der Gruppe ist, war es wirklich nicht so schlimm vom Tempo. Und das war dann für mich sehr, sehr gut. Ich konnte mich dann zurückhalten und habe natürlich versucht, es war schon wichtig, eine gute Position zu haben und habe dann eben versucht, dass ich immer vorne dabei bleibe, aber jetzt nicht selber dann irgendwie im Wind stehen muss. Und weil ich eben schon das Rennen eher vorsichtig angegangen bin, ich wollte jetzt da nicht gleich völlig overpacen. Und ich glaube, das ist mir gut gelungen. Und wie gesagt, ich war dann schon auch sehr, sehr froh, dass ich so gut mithalten konnte und ich gemerkt habe, hey, die Form ist jetzt nicht komplett verloren. Ich bin sicher noch nicht bei 100%, aber wie gesagt, ich konnte da eben einfach gut mitlaufen im Windschatten, haben sich andere vorne abwechselt und dann habe ich mir natürlich das nicht nehmen lassen, dann irgendwie am Schluss noch zu sprinten.
Das lässt sich nie nehmen. Und das ist, weil wir jetzt auch wieder zweimal von Gewinnen gesprochen haben, einzuordnen. Also du hast das Langlaufrennen am Samstag gewonnen, nach dem dazugehörigen Springen am Sonntag warst du in dem Wettbewerb dann Achter und im zweiten Wettbewerb am Sonntag dann Vierter und das sind doch auf jeden Fall zwei sehr solide Comeback-Ergebnisse.
Ja, genau. Ich bin super zufrieden damit. Klar, also es lief auf der Schanze ganz gut. Ich weiß, es fehlt nicht so viel, dass ich dann wieder auf dem Podest stehe. Deswegen, ja, bin ich echt sehr, sehr happy damit.
Aber Coco, eine Sache noch zu dem Thema, der sieht nicht so fit aus. Das ist ja für mich immer Teil des Phänomens Finzi. Also teilweise manche deiner größten Rennen, da sieht es so aus, als in Runde 2, als würdest du gleich umkippen. Und am Ende zersägst du doch alle. Also das ist ja das ist Teil des Mythos irgendwann ein bisschen. Dass man nie so wirklich weiß, wie fit ist der jetzt.
Ja, das sind die Psychospielchen, die dann in Runde 2 oder 3 dann anfangen. Nein. Ich kann, glaube ich, manche Tiefs durchleben auf der Laufstrecke, die vielleicht andere dann nicht wieder sich erholen.
Klingenthal war ja jetzt Teil der sogenannten German Trophy, was auch immer das irgendwie am Ende des Tages auch sein mag, wo auch immer das auf einmal herkommt. Finzi, kannst du das vielleicht kurz mal für uns ein bisschen aufdröseln?
Ja, genau, das ist die sogenannte Trivago German Trophy, die aus den Wettkämpfen jetzt in Klingenthal, dann in 2 Wochen in Oberstdorf und abschließend in Schonach besteht. Es wurde neu ins Leben gerufen. An sich finde ich die Idee super, dass man mal einen neuen Titelsponsor auch mal hat, sich ein bisschen abhebt von den anderen normalen Weltcups. Die Umsetzung ist natürlich dann jetzt nicht ganz optimal, wenn man dann jetzt einen Weltcup in Klingenthal macht, dann nach Seefeld geht zum Triple und dann wieder weiter fährt mit der German Trophy. Also hätte man sich ein bisschen klüger lösen können. Aber ja, besser, wie wenn es jetzt einfach ein Standard-Weltcup wäre.
Aber was heißt das jetzt für euch? Gibt es da mehr Preisgeld? Gibt es da irgendwelche Boni in Punkteform oder passiert da irgendwas Besonderes für euch?
Ja, also erstmal zum Format. Es werden einfach die Abstände, wie man ins Ziel kommt. Also wenn man jetzt 10 Sekunden hinter dem Sieger ist, dann nimmt man einfach die 10 Sekunden Abstand mit in die nächsten Rennen. Und am Schluss gewinnt der die niedrigste Gesamtzeit hat. Und da bekommen dann die ersten 3 aus der Gesamtwertung bekommen noch ein extra Preisgeld. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ja, bisschen Belohnung für das Event.
Ich muss ja sagen, ich finde ja so Tourformate und so weiter schon auch immer charmant. Aber in der NOCO kommt mir das immer so ein bisschen lieblos vor. Also allein die Kommunikation. Coco, du hast auch jetzt vor, also ich habe literally heute, also am Montag, nach dem Klingenthal-Wochenende zum ersten Mal davon gelesen, dass dieser Weltcup jetzt Teil der German Trophy war. Also das kriegt man ja nicht mit. Auf einmal heißt es, ach so, ja, jetzt haben wir es hier. Ja. Und Ruka Nordic Tour, gut, das gibt es schon eine Weile. Und jetzt German Trophy, wir sind aber auch schon mittendrin und keiner weiß so richtig, was das heißt. Und das finde ich einfach sehr schade, weil es an sich ja immer vielleicht doch ein extra Anreiz ist oder was man besonders irgendwie auch noch vermarkten kann und irgendwie schön aufziehen kann, auch für die Öffentlichkeit. Stichwort NOCO braucht Reichweite. Es kommt mir nur so ein bisschen random vor. Das ist halt dann einfach und dann, ja,
Ja, es war halt das mit der German Trophy. Man hat, wir haben das im Vorfeld schon gewusst, dass irgendwie dieses Jahr das geben soll, aber dann wurde uns erstmal der Titelsponsor, wurde uns nicht gesagt und es wurde so ein bisschen, es war alles noch nicht fix gefühlt. Deswegen fand ich das auch sehr komisch, dass man das dann so aus dem Nichts gar nicht kommuniziert im Vorfeld, auch in der Öffentlichkeit. Das war sicher ein Fehler und ich glaube, wenn man wirklich, also ich habe dann auch eine Frage bekommen, ob das jetzt Ähnlichkeit mit Zwei-Schanzen-Turnier hat, dann habe ich mir bloß gedacht, also, ernsthaft. Ja. Aber klar, wir brauchen solche Events und der Ansatz ist gut, aber man sollte das vielleicht im Vorfeld kommunizieren und dann auch, ja, vielleicht ein bisschen besser umsetzen.
Man kann sowas ja auch cool aufziehen, aufbauen. Also die Skispringer da vielleicht doch ein Beispiel, nicht mit der Fischanztournee, sondern eben die Norweger mit ihrer Raw Air Tour. Das hat sich ja ganz schön aufgebaut. Ich könnte mir aber denken, vielleicht was die Kommunikation angeht, dass da vielleicht einfach die Unsicherheit, ob überhaupt irgendeiner der deutschen Weltcups stattfinden kann, da vielleicht mit reinspielt. Aber eine Frage noch, ist das dann gleichzeitig der Tod des Schwarzwaldpokals, Vincent?
Nein, natürlich nicht. Am Samstag in Schonach wird natürlich der Schwarzwaldpokal wieder stattfinden und ich werde auch alles daran setzen, dass ich mir den vielleicht auch mal holen kann. Und das ist ja schon eigentlich der traditionsreichste Pokal in unserem Weltcup und das will natürlich nicht, dass der irgendwann mal abgeschafft wird. Ich glaube, das ist schon was Besonderes und ja, Schonach ist immer speziell, aber ich denke Anfang Februar sicher super, auch, vielleicht auch, oder ja, sicher, vielleicht nicht, aber ich glaube dieses Jahr auch super Bedingungen und wenn man schon mal dort war, dann weiß man, was da für eine super Stimmung ist. Also ich freue mich schon drauf.
Sehr gut, also Einhorn und Schwarzwaldpokal, die nächsten Ziele.
Ja, und Oberstdorf dazwischen noch.
Und Oberstdorf auch noch.
Und also. nur noch Highlights diese Saison.
Ja. Der Wahnsinn, stimmt. Für dich geht es jetzt eigentlich nur noch mit Highlights bis zum Schluss durch.
Genau, und dann wird uns immer vorgeworfen, dass es so wenig Highlights gibt in unserer Saison.
Also das Oberstdorf ist natürlich für dich ein Riesen-Highlight. Gibt es vielleicht auch Leute, die sehen das nicht so?
Nee, das kann nicht sein. Am schönsten Ort der Welt, Weltcup zu haben, das ist immer ein Highlight.
Aber Finzi, ich hoffe, du bringst nächste Woche wieder ein Einhorn mit.
Ja.
Dieses Mal vielleicht das ganz Große.
Achso, ja, das ganz, ganz Große, ja. Das ist natürlich das Ziel, aber ja, ich habe im Seefeld wirklich auch eine sehr gute Bilanz. Ist mir letztens aufgefallen, wo ich mir da mal die Ergebnisse angeschaut habe von den letzten Jahren. Aber ja, ich war jetzt krank und hoffe, dass ich einfach die Form, was ich jetzt am Wochenende gezeigt habe, noch ein bisschen verbessern kann und dann, ich gebe immer alles und dann hoffe ich natürlich, dass wieder das mindestens ein Einhorn rausspringt am Wochenende.
Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen und würde ich sagen, lasst uns doch zu unserem heutigen Gast kommen. Moritz hat es ja in der Folge letzte Woche schon ein bisschen angekündigt. Wir wollen uns heute aus gegebenen Anlass mal wieder den Alpinen widmen und wir wissen, ihr liebt ihn alle, wir lieben ihn auch. Die Rede ist von Ski-Happens-Legende Sebastian Holzmann. Ich glaube, so kann ich ihn wirklich betiteln mittlerweile.
Ich weiß nicht, ob man irgendwas an diesem Projekt schon nach 3 Jahren als legendär betiteln kann. Aber warum nicht? Also wenn warum jemand, nicht? Dann Sebi Holzmann.
Mehr Tradition wie die German Trophy.
Und wir konnten nach Kitzbühel und vor Schladming noch mit ihm sprechen. Und ja, viel Spaß in unserem Gespräch mit Sebastian Holzmann.
Kommen wir jetzt zu einem Gast, der kein neuer Gast ist, aber mit Sicherheit der farbenfrohste aller Ski-Happens-Gäste. Herzlich willkommen zum Mann, den man daran erkennt, dass er von Kopf bis Fuß in Gelb gewandelt ist an Rennwochenenden. Hallo Sebi Holzmann.
Ja, servus. Freut mich.
Musst du dir das eigentlich viel anhören, jetzt dieses Jahr?
Die ganze Zeit. Also, so hier in kurz vor Wengen ist noch Zina kommen. Hat eine Retro-Edition vom Handschuh gebracht. Rat mal, welche Farbe? Knallgelb. Yay. Na, mir wurde schon gesagt, dass nächstes Jahr die Rennanzüge grün sind. Vielleicht ein bisschen anderen, aber es passt auch wieder nicht.
Es beißt sich dann vielleicht.
Grün und gelb. Ja. Dann wird es auch brasilianisch, wie beim Lukas Braten. Dann brauchst du noch die Schienbeinschoner.
Ja, da fehlt mir auch das tänzerische Können, würde ich sagen. und das Rhythmusgefühl.
Gut, dass du Slalomfahrer bist.
Aber der beste Insta-Kommentar, den ich gelesen habe, war, glaub mal, unter einem Reel von dir, wo einer geschrieben hat, dass der DSV jetzt sein Outfit an deinen Helmsponsor angepasst hat.
Ah ja, genau, stimmt. Ja. Danke dafür. Perfekt.
Sebi, es ist der wahrscheinlich merkwürdigste Tag des Slalom-Winters für einen Slalomfahrer, nämlich der eine Tag zwischen Kitzbühel und Schladming. Wo bist du denn überhaupt?
Ich bin in Schladming. Wir sind gestern direkt nach dem Rennen noch nach Schladming gefahren. Wir haben ja ein sehr schönes Hotel jetzt seit, glaube ich, 5 Jahren, bei dem wir zu Gast sein dürfen. Und ja, hier ist ein Pausetag dann einfach schöner und ruhiger als in Kitzbühel.
Aber wir hatten ja letzte Woche noch geschrieben und du meintest irgendwie, du bist gerade auf dem Weg nach Hinterreit und je nachdem, wie Sonntag auch läuft und wie dann auch die Bedingungen sind, entscheidet sich erst, ob ihr Montag überhaupt ein Training habt. Wie war es dann heute? Habt ihr dann trotzdem einfach einen Pausetag gemacht?
Ja, es wäre die Möglichkeit schon da gewesen zu trainieren. Ein, zwei haben das auch gemacht. Die Riesenslalomfahrer waren auch alle trainieren. Aber ich habe bewusst Pause gemacht, weil ich das eigentlich immer ganz gern mache, den Tag direkt vorm Rennen frei zu machen. Und ja, wenn man jetzt aus einem guten Rennen rauskommt, hat man ein gutes Gefühl. Und die Bedingungen sollen eigentlich relativ gleich sein, hieß es. Und ja, morgen ist ein sehr, sehr langer Tag bei einem Night Race. Erst mittags, vormittags noch das Einfahren. Das findet dann auf der Reiteralm statt. Und da ist auch eingewassert, also auch wieder ähnlich wie am Rennhang. So wie es am Rennhang dann schlussendlich wirklich ist, kriegst du es sowieso nicht simuliert. Und dann wäre halt ein Training irgendwo auf einer Piste, das so ähnlich ist. Dann das Einfahren, das so ähnlich ist. Und dann ist im Rennen doch wieder ein bisschen anders. Und somit schließe ich das dann auch ein bisschen aus, dass ich dann einfach nur das Einfahren habe, mir ein gutes Gefühl hole und dann noch zum Rennhang gehe.
Vom Termin her dachten wir uns, ist ja vielleicht auch Schladming immer vielleicht so ein bisschen so ein Wendepunkt. Das Ende des, durch dich geflügelte Wort, des stressigen Januars hin zu einem möglichen Highlight, das es dieses Jahr noch gibt in naher Zukunft mit der Weltmeisterschaft. Mhm. Ist es so, dass man da vielleicht auch ein bisschen vom Fokus her umswitcht, okay, jetzt irgendwie Ende, stressiger Slalom Januar, jetzt nochmal neue Ziele, neues Highlight oder läuft die Saison einfach durch?
Nee, es ist schon so, dass dann einfach ein kleines Break ist nach Schladming. Also entweder du machst dann noch 1 oder 2 Tage Training und dann deine 3 Tage Pause oder so wie wir jetzt einfach nach Schladming nach Hause. Und dann haben wir 5 Tage frei, bevor wir dann nach Lech weiterreisen und in Lech die Vorbereitung für Chamonix noch machen, das dann Anfang Februar schon ist und das ist dann das letzte Weltcuprennen vom Slalom vor der WM. Und ja, da kannst du in den 5 Tagen kannst du schon mal gut abschalten und runterfahren und finde ich, musst auch machen, weil ja wirklich seit 1. 2. Januar vor Garmisch einfach komplett unter Strom gestanden bist. Und wenn ich so zurückdenke, ist für mich Garmisch gefühlt eine Woche her, vor einer Woche passiert und seit dem einen Rennen nach dem anderen, zwischendrin war ich noch krank und dann kommt immer alles zusammen einfach.
Hast du dich jetzt eigentlich ganz auskuriert? Oder hängst du noch ein bisschen drin?
Ja, nee, ich würde sagen, jetzt seit 2 Tagen komplett alles weg. Es war noch ein bisschen die Nase immer zu. Aber und ein bisschen habe ich so gemerkt, dass einfach meine Pumpe noch nicht richtig durchzogen hat, würde ich mal sagen. Dass ich so 5, 6 Läufe am Stück gut durchgestanden bin. Aber mittlerweile jetzt, also die Kitzbühel-Vorbereitung konnte ich easy 2 Tage, 5, 6 Fahrten machen. In einer Renndistanzlänge und hab das fast schon easy wieder weggesteckt, muss ich sagen. Wie ist denn bei dir, Finzi?
Bei mir ist eigentlich jetzt wirklich alles wieder weg. Aber ich habe es mir gedacht, weil es war schon sehr hartnäckig bei mir und ich habe wirklich ja komplett Ruhe gemacht. Aber du hast dich ja durchgekämpft durch die Weltcups.
Ich habe es mir richtig gegeben, ja. Hab viel diskutiert mit dem Arzt am Anfang in Garmisch, ob ich das überhaupt mache. Hab dann bis zur Besichtigung gewartet, um die Entscheidung zu treffen, wollte dann aber unbedingt fahren. Im Nachhinein war es scheiße, muss man ganz klar so sagen, war keine gute Idee. Wäre sich aber fast noch ausgegangen und dann habe ich es eben so ein bisschen verschleppt über Adelboden. Wobei ich glaube, das, was wir hatten da, die Grippe, die war schon ein bisschen hartnäckiger als sonst. So. Und ja, das hat dann einfach 10 Tage gebraucht. 10, 12 Tage braucht, bis ich wieder voll auf der Höhe jetzt war.
Also du sprichst es selber an, sonst hätte ich nachgehakt für unsere ZuhörerInnen. Ja. Also auch du hattest die Grippe, was mich noch interessieren würde, diese Situation Garmisch, wenn wir noch einmal ganz kurz diesen Sprung machen. Ja. Was sagt dir der Doc dann in so einem Moment? Also weil es ja trotzdem in der Vorstellung, gerade für jemanden, der Nichtleistungssportler, vielleicht so ein bisschen absurd ist, du hast Grippe und trotzdem steht noch zur Debatte bis so kurz vorher, du nimmst jetzt hier an einem Leistungssport-Event auf allerhöchstem Niveau teil.
Ja, also ich war beim gleichen Arzt wie der Finzi, beim Dr. Florian Porzek in Fischen. Und im Endeffekt gibt er dir den Rat wie jeder Arzt, dann der hat die Blutwerte angeschaut, die Entzündungswerte angeschaut, mich abgehört und hat dann gesagt, du, das macht keinen Sinn, du bist fernab von 100% und es ist eventuell dann auch, also im Ausdauersport ist es natürlich deutlich, deutlich gefährlicher, ein Rennen dann zu machen. Es ist einfach schlecht, Herz, Lunge, braucht man nicht drüber schwätzen, aber am Ende vom Tag ist es dann doch einfach deine Entscheidung und die musst du halt bewusst wählen und der Doc kann dir da nur Hinweise geben, Physio und Trainer genauso, aber am Ende vom Tag ist bei einer Grippe ganz klar die Diagnose dann, du vertraust deinem Arzt und sagst, okay, passt, schadest nicht oder du entscheidest dann selber und das habe ich gemacht, weil ich es halt unbedingt wollte, weil ich ja das Jahr davor einfach in Garmisch nur Zuschauer war, noch mit Krücken und Schiene und mir geschworen habe, verdammt nochmal, ich fahre da und ja, habe ich gemacht. Und ich, ja, so ganz bereue ich es auch nicht, muss ich sagen. Es war dann schon cool, dabei zu sein.
Das ist eh so ein Punkt, weil Moritz und ich haben vorhin noch telefoniert und wir haben irgendwie darüber gesprochen, ja, jetzt ist eh bald WM und wir sprechen gerade im Biathlon, im Langlauf, in der NOKU immer darüber, ja, Formaufbau, Training so steuern, dass du zur WM topfit bist. Und ich meine, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, irgendwie ist es natürlich im Ausdauersport auch noch mal was anderes. Und bei euch, bei den Alpinen, ihr fahrt ja eigentlich einen Lauf, lasst es 50, 55 Sekunden sein, die ja da runterfährt. Wie ist es bei euch mit Formaufbau? Gibt's sowas in der Art überhaupt?
Ja, definitiv. Also man fängt sowieso mit kürzeren Etappen an, fährt dann in der Vorbereitung halt auf dem ganzen Hang dann drei Stationen, 20 Sekunden. Bis man das dann mal zusammenschließt oder zwischendurch mal einfach auch eine Rennlänge dann simuliert. Und vor den Rennen ist es meistens so im Bereich von 30 bis 40 Sekunden die Läufe, dass du ein gutes Gefühl aufbauen kannst. Und dann ist es halt oft der Flow, von dem man spricht, gerade im Slalom. Gibt's genügend Beispiele dieses Jahr leider, die den Flow nicht haben, wie zum Beispiel der Stolz oder auch Tanguy Neff, der Schweizer, die beide mal, glaube ich, viermal eingefädelt haben oder viermal ausgeschieden sind. Und ja, da schaust dann bloß noch, dass du dir ein gutes Gefühl holst. Im Endeffekt fast schon egal, wie lang der Trainingslauf ist. Hauptsache, das Gefühl passt.
Das scheint ja bei dir schon ganz gut zu passen. Wir kommen jetzt auch gleich endlich aufs ganze Sportliche. Wir kommen jetzt nämlich auf jeden Fall zum Wochenende, aus dem du gerade kommst. Bevor wir aufs Sportliche schauen, es ist ja das Spektakel schlechthin und jetzt zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie auch wieder so in dem Ausmaß, wie wir das kennen. Mal doof gefragt, abseits von diesen zwei Läufen, die du schönerweise machen konntest am Sonntag, wie sieht denn dein Kitzbühel-Wochenende für dich aus?
Muss sagen, relativ entspannt. Also wir sind erst am Samstag angereist, wir waren eben in Hinterreit davor. Da waren die Schweizer und die Norweger auch, um sich auf Kitzbühel vorzubereiten. Das ist immer, ja, man kennt Hinterreit als Alpiner eigentlich immer mit perfekten Trainingsbedingungen und so war es jetzt auch wieder. Und dann sind wir am Samstag angereist in das gleiche Hotel, wo die Abfahrer waren. Und wir sind so angereist, dass wir praktisch zum Start von der Abfahrt im Hotel waren. Sprich, es war in Kirchberg, wir haben in der Ortschaft davor gewohnt oder wohnen immer davor. Überhaupt nichts los. Also, sie sind ja alle am Hang. Die Anreise ist ziemlich easy. Im Hotel ist nichts los. Im Dorf ist nichts los. Und kannst ganz normal einchecken. Problemlos. Hockst dich vor die Glotze, isst Mittag und schaust dir das Spektakel im Fernsehen an.
Wie viel kriegst du da mit von den Speedfahrern?
Die siehst dann in der Regel noch ganz kurz, wenn sie vom Hang kommen und im Packstress sind. Weil, wenn jetzt einer auf der Siegerehrung ist, dann ist er natürlich nicht da. Beziehungsweise wahrscheinlich das ganze Team dann nicht da. Da wird direkt durchgezogen. Aber die siehst dann ganz kurz im Hotel noch Kaffee trinken und die müssen auch noch Mittagessen, machen sie dann auch oft im Hotel. In Wengen eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Das siehst du auch noch ganz gut. Das sind eigentlich die einzigsten zwei Momente, wo sich die Techniker und Speedfahrer dann endlich mal unter der Saison wieder sehen. Weil sonst hängt man ja zusammen im Kraftraum und trainiert oder auch in der Sommervorbereitung macht man Lehrgänge zusammen. Und dann ist ganz witzig, dass man sich mal unter der Saison eben kurz sieht, aber leider eben halt ja in einem Zeitraum von einer Stunde oder zwei.
Mal ganz blöde Frage. Wenn man jetzt, du sprichst Wengen auch an, wenn man jetzt als Slalomfahrer in Wengen oder eben auch in Kitzbühel ist, hattest du in deinen einigen Jahren, die du da jetzt auch schon hinreisen konntest, schon mal den Moment, wo man sich denkt so, ah, diese Show, wäre ich vielleicht doch lieber Speedfahrer geworden?
Ja, gute Frage. Ich meine, das, die Entscheidung, ob du Speedfahrer oder Technikfahrer wirst, die wird oft gar nicht so bewusst von dir selber getroffen, sondern es ist ja einfach so ein Prozess, in den du reinfällst. Als Schüler fährst du ja mehr oder weniger oder fährst du einfach alles und dann kristallisiert sich einfach raus, in welche Richtung es geht und dann kriegst du den Skiweltcup an sich oder den Europacup eben schon, die Vorstufe davor, ganz anders mit und bist dann in diesem Tross halt drin. Angefangen bei Reisen, die Orte sind ja auch gleich, im Weltcup sowieso, im Europacup größtenteils auch. Und hast dann auch mehr oder weniger immer die gleichen Leute um dich rum und dann vermisst du das andere gar nicht. Es ist halt nur immer wieder Faszination. Hoppla. Wie gigantisch das ab und zu bei der Abfahrt dann aufgezogen wird. Und gerade Wengen und Kitzbühel können das halt in einer Extremen, die sonst nirgendwo stattfindet. Die Slalomfahrer wiederum haben dann Schladming, das natürlich dann auch. Da könnte man Abfahrer auch mal fragen. Ob die das dann vermissen, aber der Hype in Kitzbühel, der ist schon außergewöhnlich. Und ab und zu denke ich mir dann aber auch, also ein bisschen drüber ist auch. Es ist ab und zu ein bisschen mehr Show als Sport am Ende vom Tag, was ja dann auch wieder schade ist. Also so sehe ich das dann als Betrachter. Aber es wäre natürlich klar, wäre das geil, da mitzufahren, der Hype. Und ja, die Leute, wie die einen abfeiern, nur wenn man auf der Streif fährt, ist schon krass.
Ja, ich wollte gerade fragen, findest du, dass Kitzbühel vielleicht sogar der wildeste Weltcup-Ort ist, was jetzt die Fans angeht? Weil ich meine, du hast ja super viele verschiedene Leute, die da auftauchen. Einerseits diese ganze Prominenz, die sich da blicken lässt. Dann hast du Leute, die halt wirklich herkommen, um Spektakel zu sehen. Dann hast du auch irgendwie wieder Leute, die eigentlich irgendwie nur zum Saufen nach Kitzbühel fahren. Also da treffen ja super viele verschiedene wilde Leute aufeinander irgendwie.
Ja, also Kitzbühel ist definitiv die Fans, die dann auch, sag ich mal, sehr gern feiern und trinken. Im Vergleich jetzt zum Beispiel bei uns Technikfahrern ist Adelboden das krasse Highlight. Also die Fans sind auch so fair gegenüber allen Nationen, die feiern jeden ab. Die Kitzbühler sind dann eher einfach österreichische Fans und da merkst du auch ganz klar, wenn Österreicher fährt, dann hörst du es brutal. Beim Slalom war dann schon immer wieder verwunderlich, auch wenn Schweizer fährt, dann ist halt relativ ruhig einfach im Zielraum und das, obwohl auch 15.000, 20.000 Leute da sind. Da sind die Schweizer Fans, würde ich mal sagen, fairer, aber
neutral.
Dass du halt neutral da hast du alles. Da läufst du als Slalomfahrer auch durch den Zielraum und musst die ganze Zeit Fotos machen und das ist auch was du sonst nie machen musst. Das ist auch cool oder interessant mitzubekommen und da ist dann der Hype halt für den Athleten an sich vielleicht ein bisschen mehr jetzt wie woanders, aber so das Fan-Dasein von der Masse und Menge ist jetzt zum Beispiel für uns Technikfahrer in Adelboden am gewaltigsten, würde ich sagen.
Aber ich finde es auch krass, das hat Linus auch gesagt, so mag bekommt das so mit. In Adelboden steht halt mehr das Skifahren im Vordergrund und in Kitzbühel sieht man es ja von außen, da geht es um das Event einfach. Wenn man die Fans so sieht und jedes Mal wird wieder Arnold Schwarzenegger eingeblendet, nach jedem zweiten Fahrer. Also ja. Ist ja logisch, dass das mal eingeblendet wird.
Da gebe ich Linus
wird,
vollkommen recht.
Es geht ja dann doch um Sport.
Ja. Ja, mittlerweile ist ja jetzt auch so und ich glaube, das wollen sie ja auch behalten, dass sie zwei Abfahrten immer machen in Kitzbühel, und zwar ja super G-Abfahrt. Und das ist auch ein bisschen schade, weil sich das ja so sportlich mit den zwei Abfahrten ein bisschen selber kaputt macht, dieser Hype und dieser Flair um diesen einen Hahnenkamm-Sieger. Das sind halt jetzt einfach zwei Abfahrten und dann kriegt der eine die goldene Gams und der andere die gläserne Gams und die eine ist aber mehr wert als die andere und das ist ganz komisch. Und deshalb glaube ich, dass da mittlerweile, ja klar, logisch, so wie es halt immer ist, dann die Kohle im Vordergrund steht und das ist dann ein bisschen schade, aber kannst nichts machen. Was trotzdem cool ist, ist, dass das ja dass da so ein Trubel ist einfach. Das ist einfach cool, lässig.
Weil du das gerade schon angesprochen hast, das finde ich was mich, was ich wirklich interessant finde. Eben auch du als Slalomfahrer läufst da durch und musst Autogramme geben und so. Diese, ich nenne es mal Spontan-Prominenz. Die Skispringer haben es vielleicht bei der Fischanzentournee, bei euch sind es halt so Events wie Kitzbühel. Ist das nicht super weird? Weil ich stelle mir das so vor, gerade jetzt, also wenn du jetzt da als Skifahrer am Start bist, du bist aber halt vielleicht nicht Marcel Hirscher, also so eine Überfigur, die über die Sportart hinausstrahlt oder so. Kommt es da nicht auch zu sehr lustigen Situationen, weil irgendwie Leute aus der Sensation raus zu dir herkommen, aber wahrscheinlich gar keine Ahnung haben, wer du überhaupt bist?
Ja, also ich muss sagen, viele kommen her, sehen dann einfach einen gelben Rennanzug und wussten so, ja, ein Deutscher war im zweiten Durchgang mehr oder weniger, oder das ist der deutsche Anzug, und sagen dann, ja, Linus Strasser. Weißt du, das ist so, ah, Linus Strasser, Linus, können wir ein Foto machen? Und sagen, ja, ich bin nicht der Linus. Und da merkst du dann schon so, dass die sich wahrscheinlich dann einfach nicht so gut auskennen und dann einfach nur sehen, okay, das ist ein Rennläufer, es rentiert sich jetzt mit dem ein Foto zu machen oder von dem ein Autogramm zu holen, so mehr oder weniger, der war da dabei und ist ja auch cool und ist ja auch witzig, da stehen ja witzige Situationen, aber im Endeffekt merkst du dann einfach, dass du selber als Sportler, als du selbst, dann vielleicht nicht ganz so den Wert oder die Position hast, sag ich mal, im Fahrerfeld an sich, weil die machen das da einfach mit jedem. Was auch wiederum schön ist, aber ja, keine Ahnung. Wenn man jetzt da im Verhältnis sieht, der Arnold ist zum Beispiel, wo ich nach dem zweiten Durchgang vom Ziel weggegangen bin, ist der 2 Meter an mir durchgelaufen. Da war ich auch so, wow, okay, das ist jetzt hier Arnold Schwarzenegger, klar. Und da war innerhalb von 2 Sekunden eine Traube Menschen, sowas habe ich noch nie gesehen, wie im Film. Die Bodyguards mussten alle wegschieben, das war geisteskrank. Und ich glaube, so ist halt, wenn du Podium fährst, gerade in der Abfahrt, dann natürlich auch für dich selber. Nur halt, dass du als Sportler dann greifbar bist für die Personen. Und das finden die dann wiederum schön. Und dann färbt es vielleicht so ab, dann auf jeden einzelnen Athleten, der da rumsteht und rumspringt oder gerade weggeht. Und ja, ich finde es ganz cool dann. Und ich mache dann auch gern die Fotos und gebe die Autogramme.
Du schreibst dann aber Linus Strasser.
Ich frage mal Linus, ob ich seine Unterschrift fälschen darf.
Ja, du würdest ja ihm Arbeit abnehmen.
Ja, definitiv.
Jetzt sind wir noch ganz kurz bei diesem ganzen Spaß außenrum sind. Wer ist der coolste Promi, den du mal in Kitzbühel getroffen hast?
So richtig getroffen und geredet habe ich mit noch keinen einzigen richtigen Promi da. Aber ich nehme mir eigentlich schon, seitdem ich Kitzbühel fahre, vor, dass ich irgendwie ein Selfie mit dem Arnold schaffe. Und dieses Jahr war ich so nah dran wie noch nie. Es wäre sich ausgegangen, aber ich hatte einfach mein Handy nicht dabei. Das ist einfach 2 Meter vor mir durchgelaufen und ich habe dann so gemerkt, wie ich mich selber noch abtast.
Ah.
Die Sachen, meine Klamotten, die ich im Zielsack habe, da hatte ich logischerweise mein Handy nicht drin. Das liegt unten im Rucksack. Das habe ich nicht im Hang dabei. Und dachte mir dann so, fuck, das wäre es jetzt gewesen. Aber andererseits, wo ich dann gesehen habe, wie krass diese Menschentraube war, wenn, dann schaffst du beim Vorbeilaufen ein Foto, aber du kannst nicht einfach hingehen und sagen, lass mal ein Foto machen. Er hat ja gar keinen Bock und gar keine Zeit dafür. Aber für mich wäre es definitiv der Arnold. Das ist auch der, glaube ich, wirklich mit Abstand größte Superstar, der da umeinander ist. Ich meine, Marc Marquez war noch da bei der Abfahrt, habe ich gesehen dann über Social Media. Und von Boss waren noch ein paar Sportler da. Aber da bin ich dann auch nicht so ultra oder kann mich so ein bisschen in die Lage versetzen von den Leuten, dass es einfach auch unangenehm und anstrengend sein muss. Und dann würde ich da nicht den Fanboy spielen, glaube ich.
Ich habe noch gesehen, Lucas Hernandez war da und hat ein Selfie mit Johann Claret gemacht.
Ah ja, schön.
Dazu noch ganz kurz zur Abfahrt. Mittlerweile hatten wir jetzt schon mehrfach auch mehrere Abfahrten. Es ist immer auch ein weirdes Podium dabei, oder? Also wo man so gar nicht auf dem Schirm hat.
Ja, es ist krass, weil durch das, dass der Hype in Kitzbühel so enorm ist, riskiert ja jeder so viel. Im Endeffekt entstehen ja dadurch auch dann immer diese schweren Stürze, was das Event so besonders, will ich jetzt nicht sagen, aber so aufhypt. Einfach, weil es die schwerste Abfahrt ist, die krasseste, die schlimmsten Verletzungen gibt und, und. Und dieses Jahr war sie in einem extrem guten Zustand, die Streif. Und dann können halt auch junge Leute da vorne reinbrechen. Wenn jeder das Maximum riskiert, passiert entweder ein Fehler, bist langsam oder du stürzt sogar. Oder es geht dir halt einer auf. Und wenn es dann passiert, dann in Kitzbühel, weil da jeder nochmal diese Schippe mehr drauflegt oder dieses Risiko mehr drauflegt, wie in anderen Rennen.
Aber dann lass uns doch mal aufs Sportliche schauen und über deine bisherige Saison sprechen. Du bist jetzt gestern in Kitzbühel 18. geworden. In Wengen bist du auch schon 18. geworden. In Garmisch und in Adelboden bist du ja leider, hast es leider nicht im zweiten Lauf geschafft. Dafür bist du in Madonna 20. geworden und in Val d'Isère 24. Mhm. Wie happy bist du mit deiner bisherigen Comeback-Saison?
Ja, sehr. Also muss ich immer wieder sagen, das hätte ich selber so nicht erwartet, ne? Weil ich habe ja Skimarke auch noch gewechselt, mit der sehr wenig Erfahrung sammeln können. In der Vorbereitung ließ es jetzt auch eher durchwachsen, weil mit dem Knie immer wieder Probleme da waren. Ich konnte nicht so viel Umfänge fahren, ich konnte nicht so viel Skitage machen. War froh, dass ich dann mal 2 Skitage, 3 Skitage im Stück geschafft habe. Schaffe immer noch nicht mehr aktuell als 3 Skitage am Stück übrigens. Da muss ich einfach Pause machen, das ist einfach zu viel fürs Knie. Das ist dann eine andere Herangehensweise gewesen diese Saison, aber bisher geht das Konzept eigentlich super auf. Ich konnte mich von Fahrt zu Fahrt steigern, von Training zu Training steigern, und was richtig cool war, war halt der Saisonsauftakt mit Val d'Isère, dass ich da überhaupt das erste Mal Punkte gemacht habe. So oft bin ich da aber auch noch gar nicht gestartet, weil es auch einmal abgesagt worden ist und dann Corona war. Deswegen war ich jetzt da noch nicht so oft am Start. Aber das gibt dann gleich mal Selbstvertrauen. Madonna ist ein Rennen, das liebe ich persönlich. Da fahre ich grundsätzlich irgendwie gefühlt besser, schneller Ski. Da habe ich mir schon die Erwartungen gestellt, dass ich auf jeden Fall Punkte holen kann. Und ja, dann kam blöderweise die Krankheit, von der wir ja eben schon gesprochen haben, die Grippe. Das war sehr, sehr bitter mit Garmisch, weil es auch noch extrem knapp war. Und eigentlich solche Verhältnisse kann ich schon auch ziemlich gut. Das konnte ich dann aber erst wieder jetzt in Wengen zeigen, wo wir die Buckelpiste hatten. Und ja, Kitzbühel war jetzt wieder die komplett andere Extreme mit super, super eisiger, harter Piste. Der Hang ist einfach schwierig, er ist komisch. Konnte aber da auch schon in den letzten 3-4 Jahren mich 2-mal, 3-mal qualifizieren. Und dem habe ich gewusst, ich habe das schon drauf. Und so wie es gerade läuft, das ist cool. Einfach cool, muss ich sagen.
Hattest du das irgendwie erwartet oder damit rechnen können, dass du so wieder reinkommst?
Nee, also ich habe aber auch gemerkt, dass das so von Trainerteam und Sportdirektor etc. auch gar nicht so der Druck da war, jetzt unbedingt das wieder so zu zeigen, wie es vor 2 Jahren schon war. Und konnte dann eigentlich nur überraschen und habe mich selber auch überrascht. Das muss ich auch ganz klar wieder sagen. Die Erwartungen habe ich nicht gehabt und fand es einfach cool, dass es so läuft. Aber jetzt mittlerweile, wenn ich so ein bisschen drin bin und auch meine Trainingsleistung sehe und dann an die Rennleistungen, steigen natürlich die Erwartungen an mich selber auch und von außen sicher auch. Aber ich gehe immer noch genauso befreit jetzt an den Start wie am Anfang der Saison, weil es ist einfach meine Comeback-Saison und alles, was passiert ist, cooler Bonus, und das nehme ich gern mit.
Aber wenn es jetzt eh so gut läuft und ich sehe dann immer, jetzt hast du so und so oft den zweiten Durchgang geschafft, wieder gepunktet, wieso verändert sich die Startnummer dann doch nicht mal?
Ja, sehr gute Frage, die ich sehr gern beantworte, weil jeder Journalist das fragt oder jeder, der sieht, dass ich mal Weltcup-Punkte gemacht habe, sagt so, cool, dann geht's mit der Nummer nach vorne. So, derzeitige Situation im Slalom-Weltcup nach der WCSL World Cup Starting List. Der 30. um 30. zu sein, benötigst du aktuell 90 Weltcup-Punkte. Das heißt, wenn du einmal Zweiter wirst, bekommst du 80 Weltcup-Punkte, schaffst es trotzdem nicht in die Top 30 mit diesem Ergebnis. Ich habe mich jetzt mit 24, 20, 18, 18, ich habe irgendwas mit, keine Ahnung, schlag mich tot, 45, 46 Weltcup-Punkte. Und mir fehlen halt einfach noch 50 Weltcup-Punkte bis zu den Top 30. Ich bin aktuell 34 oder 35. in der WCSL. Und mir fehlen diese 40, 50 Weltcup-Punkte. Das heißt, es wäre jetzt auch mal richtig wichtig und gut, unter die Top 10 zu fahren, weil da sind die Big Points, so wie man dann so schön sagt. Und man muss auch darauf hoffen, dass der 30. und 29. und 28. keine Punkte macht, damit das nicht weiter nach oben geht. Das ist ja so ein Katz-und-Maus-Spiel, und abgerechnet wird dann immer am Ende von der Saison, weil erst zum letzten Weltcup-Rennen dann die Weltcup-Punkte vom Vorjahr verfallen. Und da ich ja verletzt war, habe ich vom Vorjahr keine Weltcup-Punkte. Deswegen ist meine Situation einfach ein Tick schwieriger diese Saison, aber da lasse ich mich nicht unterkriegen. Man sagt ja so schön, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und jeder Weltcup-Punkt ist einfach wichtig und abgerechnet wird am Ende der Saison. Fertig aus.
Aber schon auch, also gerade wenn man jetzt aus einer Situation kommt wie du, ist natürlich speziell, aus der Vorsaison bringst du nichts mit. Dann über 9 Slaloms, die es halt gibt in so einem Winter, schon knackig.
Ja, es ist richtig knackig und speziell dieses Jahr, weil die Leistungsdichte ist, ist so enorm mittlerweile. Wir haben so viele unterschiedliche Sieger, so viele unterschiedliche Podiumfahrer. Man merkt, Top 30 mit 90 Weltcup-Punkten, das ist so extrem hoch zu dem Zeitpunkt. Und ja, das ist schwierig. Klar, auch mit der Comeback-Saison. Und deswegen wäre das ganze Jahr ein Prozess gewesen, der letzten zwei Jahre, den ich mir da aufgebaut habe, um dann in die Top 30 zu kommen. Aber da ist halt die Verletzung dazwischen gekommen. So ist halt, so läuft es halt und so ist das Game und fertig aus.
Das ist eh so ein Thema. Wir haben da mal mit dem Linus, mit dem Strasser Linus drüber gesprochen, Anfang der Saison, wo es halt darum ging, ja, wie steht das deutsche Team gerade? Und er halt zu dir meinte, du warst halt vor zwei Jahren irgendwie auf einem richtig guten Weg, bist in die Punkte gefahren, hast dich irgendwie vorgearbeitet, jetzt dann mit deiner Verletzung bist du irgendwie wieder zurückgefallen, musst dich wieder rankämpfen, hast wieder eine schlechte Startnummer, musst wieder schauen, dass du irgendwie in den zweiten Lauf kommst. Und gerade auch in den letzten Rennen hat man ja immer gesehen, die Pistenverhältnisse waren absolut nicht die leichtesten. Von Garmisch braucht man gar nicht sprechen. Aber wie geht's dir damit? Wie gehst du da an die ganze Sache ran?
Im Grunde nicht anders wie die letzten Saisonen einfach machen, weil so funktioniert halt das System. Das ist einfach so, dass das schwierig ist, in die Top 30 der Welt zu kommen im Ski Alpin, ist halt einfach so. Und das Niveau beim Slalom ist einfach so enorm gestiegen, weil Slalom einfach eine Disziplin ist, die mehr oder weniger, also nicht mehr oder weniger, die jeder Skifahrer, mit der jeder Skifahrer anfängt, deswegen ist die Leistungsdichte da so hoch, weil da halt dann brutal viele hängen bleiben. Und ganz, ganz vorne ist halt ganz, ganz eng und da ist schwierig, sich reinzukämpfen. Auch das Mittelfeld dann zu überbrücken, ist dann die nächste Hürde. Wenn du mal in den Top 30 drin bist, dann über das Mittelfeld hinaus bis in die Top 15. Das ist halt ein ständiger Kampf und das fängt aber auf FIS-Ebene schon an. Du fängst ja mit den FIS-Punkten an, dich da ganz runter zu kämpfen auf das Minimum. Dann kommt der Europacup, dann fängst du wieder komplett von vorne an, kämpfst dich da ganz runter aufs Minimum und dann stehst du im Weltcup am Start. Und das ist jetzt halt seit 3-4 Saisonen bei mir eben so, versuche mich zu etablieren. Immer wieder kleinere Verletzungen, jetzt dann die große Verletzung dazukommen und es ist halt einfach hart und es ist einfach zäh, aber keine Ahnung, mir macht es trotzdem Bock, es ist geil, macht Spaß und so wie es gerade läuft, kann es weitergehen.
Du hattest ja in der letzten Saison, die du gefahren bist vor deiner Verletzung, den Fixstartplatz über den Europacup vom Vorjahr. Du bist jetzt diese Saison nach dem Auftakt in Val d'Isère zwei Europacups noch gefahren, jetzt unabhängig davon, von deiner Berechtigung, rein taktisch oder so. War das jetzt mit deinem Comeback ein Thema, so okay, gut, wir schauen mal, ob der Sebi vielleicht noch mehr Europacups macht oder war von Anfang an klar, rein in den Weltcup und let's go?
Also ich wäre liebend gern irgendwie ein FIS-Rennen oder Europacup-Rennen vor dem Weltcup-Start gefahren, aber die Möglichkeit bestand einfach nicht. Also wir waren dann in Schweden in der Vorbereitung, da wären FIS-Rennen gewesen, die wurden abgesagt wegen der Schneelage. Das ging einfach nicht. Der Europacup-Start war nach dem Weltcup-Start, das ging dann auch wieder nicht. Und dann haben wir nach FIS-Rennen gesucht, die irgendwie Sinn machen, eingebaut zu werden in die Planung. Aber es waren einfach keine. Es lag einfach kein Schnee, es ging nicht. Und dann habe ich auch gesagt, ja gut, weißt du was? Scheiß drauf, wir probieren das jetzt. Wir starten jetzt mit dem ersten Rennen im Weltcup. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage es jetzt waren nach der Verletzung, aber
über 600, jetzt probieren wir es.
Ja, über 600. Ich probiere das jetzt einfach. Und dass es dann eben so läuft, war eine mega Überraschung. Aber es gibt ja dann so eine Regel, dass ich meinen Startplatz von vor zwei Jahren behalten durfte. Das heißt, Deutschland hat jetzt keinen Startplatz verloren, beziehungsweise ich hatte meinen eigenen Startplatz, deswegen war da auch gar keine Diskussion, ob ich starten darf. Und jetzt habe ich ja mittlerweile wieder genügend, also selber Weltcup-Punkte gemacht, um auch meinen Startplatz weiterhin selber zu haben. Von dem her, Europacup werde ich, wenn es sich ausgeht, trotzdem mitnehmen, einfach damit ich in dem Rennflow bleibe, wenn es denn Sinn macht. Weil, wie gesagt, es sind nur 9 Slalom-Weltcups, wenn du Spezialist bist, auch bei Slalom. Und das ist schon arg wenig einfach.
Weil wir es gerade von der, wie so oft, von der Leistungsdichte speziell im Slalom hatten und auch der Internationalität, Finzi, hast du nochmal aufgebracht. Ist das nicht auch ein Argument, was den Internationalisierungsplänen des FIS-Präsidenten Elias irgendwie krass im Weg steht, dass dieses System so stark in sich geschlossen ist und für komplett neue Nationen, also man sieht es ja schon, weiß ich, Neuseeländer oder teilweise die Südamerikaner, die haben ja keine Chance, da irgendwie nachhaltig reinzurutschen, dass es vielleicht einfach gar nicht möglich ist für neue Nationen, ohne den Hintergrund und die Kultur und die Historie und Erfahrung, Verbände, da überhaupt reinzukommen.
War das jetzt an Finzi oder mich?
An dich, sorry.
Ach so, okay.
Ich habe noch nie Neuseeländer in der Noko gesehen.
Ja, deswegen, ich war jetzt ein bisschen verwundert, sorry.
Ja, sorry, hätte ich nicht direkt an.
Also im Slalom sehe ich das nicht so. Wir haben ja ein paar Exoten, die da mitschießen, sage ich mal. Andorra jetzt nicht so exotisch ist, aber Griechen haben wir ja auch und ein Pole fährt noch mit, etc. Und
Spanier
genauso. Und es ist halt einfach so, wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder, der Ski fährt und in dem Skirennzirkus ist, fängt mehr oder weniger mit Slalom und Riesenslalom an. Das heißt, das sind die zwei Disziplinen, die immer von klein auf schon trainiert werden. Und Slalom und Riesenslalom sind auch die einfachsten Disziplinen, um Trainingssituationen zu schaffen. Das heißt, eine Piste abzusperren, die muss jetzt nicht so lang sein, die muss nicht so breit sein. Speziell im Slalom muss sie nicht so breit sein. Das kann jedes Skigebiet mehr oder weniger bieten. Und wenn da ein bisschen eine Rennkultur dahinter steckt, dann ist das einfach möglich. Wir haben jetzt auch mittlerweile einen Bulgaren, der knapp an den Top 15 dran ist, Albert Popov, der bei den Deutschen dann mittrainiert hat. Da werden halt dann solche Trainingsgemeinschaften geschlossen. Ich meine, beim Finzi ist ja jetzt auch eine Trainingsgemeinschaft entstanden mit dem Schweizer, den ihr dabei habt. Und so läuft es halt dann. Und genauso laufen dann die Trainings auch ab. Dann tun sich die Amerikaner mit den Griechen zusammen, wir tun uns mit den Schweizern zusammen und. Und das ist im Slalom halt sehr, sehr einfach. In der Abfahrt ist es mehr oder weniger abhängig von den großen Nationen. Da wird dann immer angefragt, die Österreicher können die Piste sperren, dürfen da die Deutschen mitfahren, dürfen da die Schweizer mitfahren und. Und ja, so ist es, wie du schon sagst, in sich geschlossen. Aber ich sehe da jetzt nicht das Problem, dass da irgendein Exot, die ja meistens dann doch, muss man schon sagen, auch die finanziellen Mittel mitbringen, um den Sport überhaupt auszuüben, sich da eine Mannschaft einzukaufen. Und deshalb sehe ich da keine Probleme, definitiv nicht.
Aber es ist ja dann doch eher der Einzelfall als jetzt, also ich meinte jetzt eher, es ist jetzt nicht realistisch, dass Nationen in Südamerika, in Asien oder so als Nation da was aufbauen und da easy mal reinrutschen und dann gibt es halt auf einmal 3-4 da, sondern wie du sagst, Einzelfälle, ja, wo vielleicht auch familiär oder sonst wie bedingt das, die Kohle da ist, ganz genau, einfach, und die Möglichkeiten.
Ja, so kann man sagen, ja.
Weil du gerade gesagt hast, dass ihr mit den Schweizern euch zusammentut und mit denen auch zusammen trainiert. Daniel Jühl und Loic Meillard gehören ja momentan auch mit zu den besten Slalomfahrern, neben eigentlich Lukas Broten und Henrik Christoffersen.
Und Linus Strasser.
Was machen die so gut momentan? Und Linus Strasser natürlich.
Jetzt habe ich die Frage überhört. Was war?
Was machen die so gut momentan?
Was die so gut machen? Momentan. Der Loic war schon immer gut. Bei dem sehe ich einfach, der fährt so schön auch und stabil Ski. Bei dem war es bloß nur eine Frage der Zeit, wann das schnell wird. Und der ist dann auch noch in 3 Disziplinen. Der könnte Abfahrt auch noch fahren. Der ist in 4 Disziplinen im Pfeil schnell. Lukas ist, mehr oder weniger kann man schon auch sagen, wieder einfach ein Übertalent, das daran wächst. Und der Daniel Jühl ist jetzt nicht so, dass der jetzt erst diese Saison gut geworden ist. Der hat ja schon ein paar Weltcup-Siege auf dem Konto. Und das ist dann einfach, ja, ich glaube, der Slalom, der lebt dann viel von dem Flow, den du hast. Wenn du ein gutes Rennen hast, dann kann es auch ganz schnell mal passieren, dass du einfach durchmarschierst und ein Podium nach dem anderen reinholst. Aber so viel anders machen die nicht. Vom Trainingspensum nicht, von der komplizierten Kurssetzung her nicht, von den Trainingsbedingungen nicht. Es ist halt einfach, ja, Slalom sind es dann oft die verfluchten Hundertstel, auf die es dann drauf ankommt.
Aber Loic Meillard ist ein super Stichwort. What is it? Also mit Loic Meillard, aber wie du sagst, der fährt so unfassbar schön Ski und ja, mittlerweile auch echt schnell. Aber trotzdem, gefühlt jedes Mal, wenn man ihm zuguckt, dann halt doch im zweiten Durchgang irgendwie ein Fehler zu viel oder doch noch ausgeschieden. Und es ist zum Verzweifeln Ski, weil das ist so eine Freude, dem zuzuschauen, aber am Ende reicht es halt doch nie ganz.
Ja, du siehst mal wieder, wie verdammt schwierig das einfach ist, da als Führender oder Zweitplatzierter das dann auch wieder runterzubringen. Das ist beim Feller dann auch wieder gesehen. Der hat bestimmt seit Ewigkeiten nicht mehr eingefädelt. Der ist so konstant geworden und dann zack passiert es, weil der Druck einfach da ist und die Bedingungen doch einfach schwieriger sind, wenn du als 30. startest. Und da spielt halt so viel zusammen. Plus der Loic fährt auch noch ein extremes Trainingspensum, weil er halt einfach 3 Disziplinen macht aktuell. Und da, wenn du wirklich nicht überall 100% gut drauf bist oder in dem besagten Flow dann drin steckst, dann bist du halt an dem Tag ja dann doch wieder nicht so gut in der Disziplin. Dann konzentrierst du dich mehr wieder da drauf, dann leidet die andere Disziplin wieder drunter. Und so bei ihm ist das, glaube ich, so eine ultraschwere Balance, dann das zu finden, in jeder Disziplin so verdammt schnell zu sein. Aber ich finde es faszinierend, dass der einfach in drei Disziplinen diese Saison schon ein Podium gemacht hat. Zudem halt einfach noch Speed und Slalom, was ja einfach umso seltener vorkommt mittlerweile. Wobei wir da auch gestern drüber geredet haben, dass bei der WM die Kombination, die findet, glaube ich, wieder mit Super-G statt, extrem spannend wird, weil wir ja auf die Schnelle 8, 9, 10 Athleten aufzählen konnten, die da einfach ein Podium machen können, weil die dieses Jahr im Super-G schon extrem gute Ergebnisse gemacht haben und eben im Slalom gute Ergebnisse gemacht haben. Und das wird, glaube ich, wieder richtig, richtig spannend dieses
Jahr. Wie hast du da auf der Liste außer mir, ja?
Pinterow, Braten, McGrath, Kilde, Leuk natürlich, Linus eventuell. Der ist auch schon mal Fünfter geworden bei der WM, glaube ich. Vielleicht Väter, ich weiß es noch gar nicht, habe ihn noch gar nicht gefragt. Ja, von den Österreichern dann...
Schwarz.
Der Blackie, der Schwarz. Und eventuell der Haser. Der ist jetzt nämlich in Kitzbühel Vorläufer gefahren. Der hat ja auch schon mal ein Super-G-Podium gemacht. Jetzt haben wir, glaube ich,
schon... Was ich auch irgendwie ein cooles Format finde eigentlich, vielleicht habt ihr das mitbekommen, bei der JWM wurde jetzt in der alpinen Kombination, ist einer in Super-G gefahren und der andere in den Slalom.
Nein. Nein,
nee, also ich muss sagen, ich fand es echt mal lustig. Also
nein.
Irgendwie schon ein cooles Format.
Ja, also bei uns war großes Kopfschütteln. Ich meine, es ist cool, dass wir jetzt da auch Medaillen geholt haben in dem Format. Also ja. Für die Zuhörer, es ist bei den Herren jetzt einer Super-G gefahren, beziehungsweise die Teams wurden, glaube ich, im vorweg festgelegt. Es ist einer Super-G gefahren, einen Super-G-Lauf und dann einen Slalom-Lauf, also ein anderer Sportler. Und das war dann die Kombinationswertung. Und nee, also das finde ich ja so, weil die Kombination lebt ja davon, dass du als Sportler, ähnlich wie bei der Kombination im Nordischen, zwei Gegensätze machst, Speed und Technik. Zwei Gegensätze, also Super-G oder Abfahrt und Slalom, was einfach sehr, sehr schwierig beides zu trainieren ist oder beides sehr, sehr gut zu sein. Und davon lebt es ja. Das ist ja beim Finzi nichts anderes. Springen, also Sprungkraft und Ausdauer sind extrem schwierig zusammen zu trainieren in der Sportwissenschaft. Deshalb ist die Sportart so kompliziert und schwierig einfach. Und das wird dann einfach genommen. Plus, als Sportler, wenn du als auf vierter Position legst nach dem Speed, dann hast du doch den Ehrgeiz, dass du da Vollgas gibst, dass du da ein Podium machst. Das wird dir ja auch genommen. Und dann ist es eher wieder so ein Ding wie bei einer Biathlon-Staffel, wo ja oft dann auch Zickenkrieg herrscht oder sonstiges, wo es dann halt einfach ein anderer vermasseln kann. Und ja, im Endeffekt, Ski Alpine ist eine Einzelsportart und das soll sie auch bleiben. So, bis auf das Team-Event, das ist was anderes.
Das ist was anderes, weil Deutschland da Olympiamedaille
gewonnen hat. Du sagst es, ganz genau.
Ja, aber du sagst es, das sind wir genau wieder bei dem Punkt, wenn wir den Finzi jetzt rausnehmen würden, dann heißt es, okay, ein Spezialspringer, ein Läufer. Mhm. Ob das jetzt aus deutscher Sicht so viel besser wäre?
Ja, wie fändest du das, Finzi?
Das wäre nix. Aber es gab auch schon mal... Also das wäre wirklich Katastrophe. Aber es gab schon mal so eine super Staffel oder ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt haben, bei den Jugendolympischen Spielen in Lillehammer. 2016 war das, glaube ich, da war ein Skispringer und ein Kombinierer und ich glaube sogar noch ein Langläufer. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, muss ich mal nachschauen. Wo dann eben der Kombinierer beides gemacht hat, der Skispringer nur gesprungen ist und dann der Langläufer nur gelaufen, aber ob das so viel Sinn macht, dann.
Ja, das finde ich wiederum gar nicht so schlimm, weil das dann einfach so eine Zusammenfassung dann nochmal ist vom gesamten Wettkampf. Wie im Endeffekt eigentlich eine Nationenwertung oder am Ende der Saison. Das finde ich jetzt okay. Wenn jeder wirklich seine Sportart dann macht und dann die Ergebnisse zusammenzählt werden. Das ist ganz witzig, aber.
Aus Fernsehmacher-Sicht fände ich das interessant, finde ich, was ihr da bei den Zollmeisterschaften immer macht mit, irgendwie ein Langläufer und ein Biathlet und dann muss der Langläufer am Schießstand auf den Biathleten warten.
diesen Patrouillenlauf.
Ja, das...
Das meinst du?
Patrouillenlauf, den gibt es wahrscheinlich schon sehr, sehr lange. Aber ja, es macht schon Spaß, wenn man teilnimmt. Aber ich weiß nicht, wie ob das auf höchstem Niveau dann Sinn macht. Bin mir nicht so sicher.
Ich stelle mir das halt hilarious vor, je nach so verschiedene Characters, so, weiß nicht, so ein Bolschunow und mir fällt jetzt das Biathlon-Pendant, mit dem er laufen könnte, nicht ein. Russland, eh grad schwieriges Thema. Und der macht den Biathleten erstmal direkt am Schießstand komplett rund, weil er halt scheiße geschossen hat. Also das sehe ich viel Potenzial.
Da würde ich die Interviews, die würde ich gern sehen, wenn sich dann immer zwei anschreien.
Aber wenn du die WM schon ansprichst, weißt du da schon irgendwas? Wie sieht's da aus?
Noch gar nichts, gar nichts. Bei uns wird die Entscheidung nach Chamonix getroffen. So war es auch vor 2 Jahren schon. Da war Chamonix nicht hübsch zum gleichen Zeitraum. Und dann wird es mitgeteilt. Und ich meine, diejenigen, die sich eh schon fix qualifiziert haben mit der Norm 2x Top 15, einmal Top 8, die wissen, dass sie dabei sind. Das ist offiziell. Alles andere ist Trainerentscheid.
Aber wie viel jetzt im Slalom, also demnach Lino Strasser gesetzt, ansonsten ja noch komplett offen, genau. Aber wie viele nehmen Sie mit für Technik?
Ja, grundsätzlich 4 pro Disziplin ist ja das Maximum. Aktuell haben nur 3 Personen Weltcup-Punkte gemacht im Slalom. Der Linus, der Toni, der übrigens leider sich verletzt hat. Ganz liebe Grüße an der Stelle, falls er es hört, und gute Besserung weiterhin. Extrem bitter fürs ganze Team. Auch Knorpelschaden, das ist in Wengen passiert. Sehr, sehr, sehr unglücklich. Und ich bin der Letzte, der Weltcup-Punkte gemacht hat. Deswegen stehen wahrscheinlich aktuell der Linus fix und ich mit einem Fragezeichen da. Im Riesenslalom ist es aber so ähnlich, da ist der Alex komplett fix und dann sind 3 weitere Athleten mit Weltcup-Punkten. Luiz, Krammel und Graz. Habe ich ihn vergessen? Nee, und eben Luiz, Krammel und Graz sind auch mit einem Fragezeichen, weil da auch niemand die offizielle interne Norm geschafft hat bisher.
Ja, aber die werden dich doch mit Sicherheit mitnehmen. Also ich meine, du hast gerade gesagt, du bist nach dem Linus und ein Tremmel, Anton, eigentlich der Einzige, der in die Punkte gefahren ist und das jetzt auch schon 4-mal. Also geistert das irgendwie in deinem Kopf rum, dass du vielleicht nicht mit zur WM mitgenommen wirst? Nicht, oder?
Also ich sag mir selber, dass ich die offizielle Norm noch nicht geschafft habe und ich würde sie auch sehr, sehr gern schaffen, einfach damit da diverse Fragen dann einfach auch ausfallen, falls ich denn da mit darf. Aber klar, falls ich es jetzt dann nicht schaffe, hoffe ich schon, dass die Trainer da ein Auge zudrücken, weil ich ja auch 2-mal jetzt knapp dran war mit dem 18. Platz. Und ja, meine Ausgangslage halt einfach mit Startnummer 35 schwieriger ist. Es ist ganz klar, sich außerhalb erstmal zu qualifizieren und dann noch immer den Schritt nach vorne zu machen, was ich auch jedes Mal geschafft habe, mich im zweiten Durchgang zu verbessern. Kann ich bloß hoffen, aber es spukt jetzt noch nicht im Kopf rum. Es sind jetzt 2 Weltcuprennen vor der WM, die will ich gut absolvieren. Und dann kann man darüber reden.
Dieser zweite Durchgang, der schwebt über so vielem und auch in der Berichterstattung. Es zieht sich durch irgendwie. Bei Linus Strasser wird das viel besprochen. Ah, legt so gut vor im ersten Durchgang. Im zweiten dann, ganz knapp. Bei Lena Dürr noch krasser, wie oft die sich das anhören muss. Ah ja, Führung oder zweite, dritte nach dem ersten Durchgang. Und dann, speziell natürlich seit den Olympischen Spielen. Was ist denn jetzt so der größte Unterschied zwischen dem zweiten Durchgang für dich und dem zweiten Durchgang für den Linus zum Beispiel, abgesehen von der Startnummer?
Ja, bei mir gilt es dann einfach, so gut wie möglich und so schnell wie möglich zu fahren, um viele Plätze gut zu machen. Das heißt, wenn ich relativ früh starte, einfach mehr oder weniger all-in zu gehen, mit dem Risiko, dass ich wirklich alles zu verlieren habe. Weil wenn ich keine Weltcup-Punkte mache, ist es eigentlich richtig beschissen. Wenn es natürlich aufgeht, ist es wiederum richtig gut. Aber wichtig sind halt am Ende vom Tag die Weltcup-Punkte. Und beim Linus, wenn der jetzt mal einmal patzen sollte, verschlechtert er sich nicht in der Startnummer. Klar, für einen Slalom-Gesamtweltcup wäre es was anderes, wenn man da mitreden täte, dann ist es natürlich auch scheiße. Aber dann ist es einfach nicht so schlimm, weil der einen extrem langen Zeitraum durchläuft, bis der aus den Top 30 rausfliegen würde. Das heißt, ich glaube einfach, wenn du da vorne etabliert bist, höheres Risiko zu gehen, ist ein Stück weit einfacher. Aber du siehst es ja dann auch wieder am Strolz, wie krass das in die andere Richtung gehen kann. Zack, stehst mit 4x0 Punkten da und dann ist der Druck groß und dann machst du selber einen Druck und dann fädelst ein beim nächsten Rennen, ist übel. Und das ist halt die Schwierigkeit am Slalom. Und bei mir ist es dann schon immer der Hintergedanke, hey, es muss ein gutes Ergebnis werden, weil du brauchst die Weltcup-Punkte, aber übertreib's nicht, weil du brauchst die Weltcup-Punkte. So.
Ja. Schwieriges Mittel. Noch ganz kurz dazu einmal Johannes Strolz, du sprichst ihn an. Ja, ein großes Phänomen gerade. Letzte Saison, hast du Kontakt zu dem? Was geht ab bei dem?
Ja, ich habe jetzt mit jedem in jedem Rennen, nach jedem Rennen kurz mit ihm gesprochen. Klar merkt man es ihm auch an. Ich meine, ich kenne ihn jetzt schon seit längerem und er hat aber oft bei uns mittrainiert und ich kenne ihn auch privat gut, bin gut befreundet. Das ist schon hart, das versuchst du einfach nur gut zuzusprechen. Und ihm Mut zu machen, weil man kennt, mittlerweile kennt das jeder Slalom-Spezialist, dieses Loch, wenn es einfach mal nicht läuft. Du hast die Schwünge, die nicht passen, dann bist du nah am Tor und dann hast du eine Einfädler-Serie, dann hast du eine Serie, wo es dich die ganze Zeit spickt oder sonst irgendwas. Einfach nur bisschen Mut zu sprechen, normal umzugehen, damit der locker bleibt und fertig.
Lass uns mal noch kurz zum Abschluss auf Schladming schauen. Morgen. Was ist das Besondere?
Wenn ihr das hört, heute.
Heute. Was ist das Besondere an der Planai?
Nachtrennen mit den krassesten Scheinwerfern, die es gibt, weil die so hell sind, dass man die Spuren, und das finde ich immer eigentlich mit das Schwierigste, nicht so wirklich sieht. Die Piste schaut im Fernsehen immer perfekt aus. Jeder spricht immer von einer perfekten Piste. Sie wird aber definitiv unruhig und schlagig. Aber es ist alles so ausgeleuchtet von jedem Winkel, dass kein Schlag irgendwie einen Schatten hat. Und das macht es dann wiederum schwierig, das auch einzuschätzen, wie groß ist jetzt das Loch, wie groß ist die Spur und. Und ja, das Ambiente von den Zuschauern einfach. Es sind mit Abstand am meisten Leute da. Und das macht es so besonders.
Wenn das so gut ist vom Licht, dann ist das ja sicher auch was, eigentlich kein Unterschied für die Riesenslalomfahrer, oder? Dieses Jahr, wenn zum ersten Mal da Nachtriesen...
Ja, definitiv kein Unterschied, ne? Die werden da die Scheinwerfer schon aufgestellt haben bis ganz oben hin, bis zum WM-Start. Und bin ich gespannt, ja, wie dann der Riesenslalom da ausschaut. Nachtriesenslalom, es wird sicher sehr, sehr geil.
Hast du schon Angst vor einer Flitzerin?
Boah, ich glaube, dass sie da die Sicherheitsmaßnahmen so hochgeschraubt haben, weil ich habe meiner Schwester habe ich zwei Tickets organisiert. Die schaut mit der Daniela Meyer zu. Die brauchen jetzt auf jedem Ticket auch ein Foto und Namen. Und ja, ich glaube, dass da wieder jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr Security steht, vielleicht der Zaun ein bisschen stabiler ist und dann kommt da keiner mehr drüber. Und ich wüsste jetzt nicht, warum bei mir jemand einspringen soll, speziell nicht im ersten Durchgang, wenn dann im zweiten.
Naja, irgendein verrückter Sebi-Holzmann-Fan?
Ja, weiß ich. Gibt's sicher von denen ich noch nichts weiß.
Du, seit Kitzbühel jetzt, wer weiß, was in diesen zwei Tagen sich so alles aufgetan hat.
Ja, dann habe ich nur einen Wunsch, bitte renn mich nicht um. Es tut beiden weh.
Das ist erstmal auf der Ziellinie, so ein Footballspieler.
Genau.
Side-Tackle.
Ich komm mit Meerschwung.
Das stimmt. Und mit scharfen Klingen an den Füßen.
Ja, das nächste, genau.
Aber jetzt du als Insider, weil Schlappen ja eben so ein besonderes Event ist und das viele, viele Menschen anschauen, sowohl vor Ort als auch im Fernsehen. Gibt es da noch irgendwelche so Sachen, wo du sagst, hey, achtet da mal vielleicht drauf, die man jetzt sonst so vielleicht nicht mitkriegt, rund um dieses Spektakel?
Ja, ich würde euch empfehlen, schaut den BR-Stream, weil das ist immer sehr amüsant mit dem Schmelzer und dem
Rainer
Schönfelder.
Mit dem Schöni. Die entertainen dann nochmal ein bisschen anders. Das ist das Einzige eigentlich. Ansonsten, wenn ihr live vor Ort seid, versucht irgendwie unten im Kessel zu sein und schreit gescheit mit, würde ich sagen.
Aber Sebi, dann sagen wir auf jeden Fall danke für deine Zeit heute. Schön, dass du auch mal wieder da warst. Ich sehe gerade schon, ich kriege hier gerade schon die Meldung von dir, Kopfhörer gleich leer.
Hast du das geschrieben oder kam das von Skype?
Sorry. Nee, das kam von mir.
Achso, das,
nee,
das kam von Skype. Gut, dass wir jetzt die Folge beenden und auf jeden Fall viel Glück für den Nachtslalom.
Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder da sein konnte. Finzi, dir auch weiterhin viel Glück. Und ja, ihr sagt bis zum nächsten Mal, oder?
Danke und dann hau rein morgen und ja, dann voll angreifen.
Jawohl, danke.
Ein Fest, auch mal wieder über dich sprechen zu können und deine sportlichen Leistungen, anstatt über die Leistung anderer wie in der vergangenen Saison. Sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank. an euch da draußen auch vielen Dank fürs Lauschen. Wenn ihr uns was mitzuteilen habt, meldet euch doch gerne per E-Mail an team@shehappens.de oder schaut auf Instagram vorbei bei der Coco @she.happens und bewertet uns gerne da, wo ihr uns anhört. Auch das hilft einem, unserem kleinen Projekt hier auf jeden Fall sehr. Damit merci und bis nächste Woche. Ciao.
Servus.
Ciao.
Kommt da was, Finzi?
No.